Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Backhaus. Ich freue mich, dass Sie in dieser Folge dabei sind. Eine Allianz oder ein Bündnis ist ja ein Zusammenschluss von Partnern, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und in Zeiten wie diesen, da ist es unabdingbar, Allianzen zu bilden, weil die Herausforderungen einfach zu komplex sind, als dass man sie im Alleingang stemmen könnte. Vor allen Dingen beim Klimaschutz. Da wird es immer deutlicher, dass die notwendigen Veränderungen nicht innerhalb eines Politikfeldes oder einer Branche oder auf Initiative einzelner Personen oder Organisationen gelöst werden können. Die Transformation ist ein gemeinschaftlicher Kraftakt. Und je mehr sich zusammenschließen, desto eher können wir das Ziel erreichen. Heute geht es bei uns in Grad Global um eine Allianz, vielleicht haben Sie schon mal von ihr gehört, die Klima-Allianz. Sie richtet sich vor allen Dingen an zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen, die gemeinsam die ökologischen und auch die sozialen Herausforderungen angehen. Die Klima-Allianz repräsentiert zusammen um die 25 Millionen Menschen. Also wenn da mal nicht eine enorme Kraft hintersteckt. Wie genau die Zusammenarbeit funktioniert, was schon erreicht wurde, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Christiane Averbeck. Sie ist die Geschäftsführerin der Klima-Allianz. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. 150 Organisationen sind ja Mitglied bei der Klima-Allianz und da sind vertreten Umweltverbände, kirchliche Institutionen, Organisationen und Verbände aus den Bereichen Entwicklung, Bildung, Kultur, Jugend, Soziales, Gewerkschaften. Was war denn eigentlich der erste Impuls, Frau Averbeck? Also woraus ist die Klima-Allianz hervorgegangen?
Ja, das war 2007. Es war eigentlich im Prinzip der Frust, dass damals bei den Weltklimaverhandlungen in Kopenhagen nicht nur nichts rausgekommen ist oder fast gar nichts rausgekommen ist, sondern dass man sogar befürchtet hat, dass die Sache mit dem Klimaschutz oder mit der Klimakrise nicht wirklich ernst genommen wird. Und damals haben sich insbesondere die Entwicklungsorganisation Brot für die Welt und Miserior, kirchliche Akteure, aber die großen Umweltverbände auch, gesagt, es braucht einfach ein breites gesellschaftliches Bündnis, die im politischen Berlin Lobbying für das Thema betreiben. Und 2007 wurde dann die Klima-Allianz mit damals 40 Organisationen gegründet.
Weil es gab ja auch im Vorfeld schon immer mal Kooperationen auch zwischen Umweltverbänden, Gewerkschaften und Sozialverbänden. Das war eher punktuell, ne? Also was ist jetzt ganz neu und besonders? Worum geht es genau bei der Allianz?
Also mittlerweile, Sie sagten ja bereits, dass es 150 Organisationen sind. Das Besondere ist, dass wir tatsächlich über diese ganzen unterschiedlichen Organisationen eine Konsensbildung herbeiführen. Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel wie aktuell unsere Forderungen zu den EU-Wahlen präsentieren, dann ist da ein langer Prozess dem vorausgegangen, in dem sich all diese gesellschaftlichen Gruppen darauf geeinigt haben, was sie von der Politik fordern. Und das hat, so haben Sie es ja auch bereits gesagt, eine große gesellschaftliche Kraft, die dahinter steckt, bei so vielen unterschiedlichen Akteuren. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist eine Konsensbildung. Das heißt, es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Manche sagen, wir sind nicht ambitioniert genug. Wir sagen, die Kraft eines Konsenses ist dafür aber größer, weil man unterschiedliche Abwägungsprozesse getroffen hat, warum man genau das fordert und meint, dass das auch notwendig und möglich ist.
Wie können wir uns denn ganz konkret so eine Kooperation vorstellen? Also wie stehen Sie denn mit diesen vielen Partnern im Austausch? Wie läuft das ab?
Ich kann Ihnen das mal beschreiben. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Forderungen zu den Bundestagswahlen zu entwickeln. Das ist so, dass wir Schreibgruppen zu unterschiedlichen Themen gebildet haben. Wir haben ja Spezialisten und Spezialistinnen in den einzelnen Organisationen zu bestimmten Themen, zur Mobilität, zum Thema Energie, zum Thema Bildung. Und da gibt es dann eine kleine, feine Gruppe, die also ein Konzept vorschreibt. Wir wissen ja schon, wo die Schmerzpunkte einiger unserer Akteure sind. Mhm. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich da auch das an die ganze Mitgliedschaft dann teilen. Und die Mitgliedschaft gibt uns eine Rückmeldung dazu, ob sie sozusagen dem Kapitel so oder den unterschiedlichen Kapiteln so zustimmen können. Sie können dann Änderungsvorschläge einbringen. Und da schauen wir dann darauf, also wo noch mal stärker ins Detail gegangen werden muss, wo wirklich noch mal am Text gefeilt werden muss, sodass sich alle darauf einigen können. Mhm. Und der Prozess dauert dann auch tatsächlich, wir haben jetzt begonnen und wir erwarten, dass wir im September damit fertig sind. Also das wird schon eine Zeit lang brauchen, bis wir da auch die unterschiedlichen Mitglieder mitgenommen haben.
Ja, ja, also ein sehr langer Prozess, aber man kann sich das natürlich gut vorstellen. Wir haben gerade von den Schmerzgrenzen der Mitglieder gesprochen, weil wenn man sich die Liste der Verbände mal anschaut, die sich in der Klimaallianz zusammengeschlossen haben, da fällt ja auf, dass dort verschiedene Lager, sage ich mal, zusammenkommen. Also die einen kommen ja genuin eher aus dem sozialen Bereich, verfolgen soziale Ziele, also Gewerkschaften, Sozialverbände, Jugendbildungsorganisationen, und die anderen ja wirklich von vornherein widmen sich dem Klimaschutz. Also mit welchen Herausforderungen war und ist die Integration dieser verschiedenen Bereichen verbunden?
Es ist auf jeden Fall erstmal auch der unterschiedlichen Erfahrungswelten, in denen man sich bewegt. Und zum Beispiel haben wir schon festgestellt, Sozialverbände kommunizieren anders miteinander, haben andere Herausforderungen, mit denen sie unterwegs sind, als Umweltorganisationen. Und was uns aber antreibt, ist eben alle der Wunsch, dass wir gemeinsam diese sozial-ökologische Transformation auf den Weg bringen. Da vereinen wir alle Menschen sozusagen in der Klimaallianz, und deswegen auch ist der Wille da und der Wunsch auch, Kompromisse oder Konsense zu entwickeln. Also ich muss auch sagen, ich habe noch nie so einen befriedigenden Job gemacht wie den ich jetzt gerade mache, weil ich das fantastisch finde, wie da gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird. Und es tut weh, es tut auf den unterschiedlichsten Ebenen weh, weil viele Wege, die wir über Jahre beschritten haben, sich ändern müssen. Und wir andere Herangehensweisen finden müssen.
Warum das so wahnsinnig spannend ist, finde ich, Frau Averbeck, weil Sie ja gerade genau das, ich sag mal, austragen und aushandeln, was man sich so im gesamtgesellschaftlichen Prozess wünscht. Also, dass Sie eben in den Austausch gehen, obwohl vielleicht nicht immer gleich dieselben Interessen verfolgt werden, dass Sie es ja schaffen, gemeinsame Ziele zu formulieren und eben konsensorientiert sind. Daher finde ich das so interessant. Sie machen im Kleinen das, was man sich im Großen wünschen würde. Und daher immer nochmal die Frage, wie schaffen Sie das? Also geht es immer wieder hin und her? Also gibt es immer wieder neue Austauschformen, neue Dialoge?
Genau, also wir haben unterschiedliche Formate, mit denen wir natürlich schon vorarbeiten. Das ist so, dass wir zum Beispiel Arbeitsgruppen haben, wo zum Beispiel das Thema Soziales im Fokus steht, wo wir mit Sozialverbänden, Umweltverbänden und so schon im Hintergrund ganz viel Arbeit betreiben, wo wir uns ganz bestimmte Themen vornehmen. Also wenn wir dann soweit sind, diese Positionen zu entwickeln, da ist schon eigentlich sehr viel Gedankenarbeit schon reingeflossen, sodass wir darauf aufbauen können. Und das sind auch, also diese vertrauensbildenden Maßnahmen auch des Zusammenarbeitens, miteinander ins Gespräch kommen, Verständnis wecken bei dem anderen für die eigene Position, warum man doch darauf beharrt, dass der Gasausstieg meinetwegen doch nicht so schnell kommt, ne? Also wie, warum manche Gewerkschaften eine bremsende Rolle haben, oder die Sozialverbände, die natürlich zu Recht anmahnen, dass eben auch die Ärmsten der Armen bei diesen ganzen Transformationsprozessen berücksichtigt werden und nicht zurückgelassen werden, die wir teilweise andere Gruppen nicht so auf dem Schirm hatten.
Deswegen sagen Sie auch kleinster gemeinsamer Nenner dann am Ende. Das ist natürlich eben immer bei Kompromissen, leider muss man ja manchmal sagen, das, was dann am Ende dabei rauskommen muss, ne?
Naja, und man sieht ja auch, obwohl es bei uns schon so eine geeinte Position ist, wenn wir das an die Politik herantragen, wird es ja noch mal komplizierter. Man könnte ja einfach sagen, übernehmt das doch einfach. Aber es ist eben auch so, wir sitzen nicht in der Regierung, wir sind diejenigen, und das ist auch unser Anspruch, dass wir nicht einfach nur Forderungen stellen, sondern dass wir Lösungswege aufzeigen, dass wir lösungsorientiert darauf schauen. Wir wollen nicht nur meckern, sondern auch darüber, dass wir Gutachten erstellen lassen, die uns aufzeigen, welche Wege gegangen werden könnten, dass wir da auch sozusagen Bewegung ins System bringen wollen, indem wir die Diskussion mitgestalten.
Mhm. Vielleicht, wo gibt es denn vielleicht auch Synergien? Wo ergeben sich eventuell auch eine Kraft, wenn jetzt so viele verschiedene Verbände aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten?
Ja, unbedingt. Also ich meine, das ist ja die große Idee der Klimaallianz, dass wir eben dann bei den Sozialverbänden, Umweltverbände, Gewerkschaften und so, die da in der AG Soziales zusammenarbeiten, dass man, nicht alle müssen immer das Gleiche tun, aber man macht es zusammen, weiß darum, was der andere tut. Man vermeidet Doppelungen und entfaltet eine größere Kraft. Zum Beispiel, wo das Thema auch eine große Rolle spielt, ist auch beim Thema Klimaneutralität. Unsere Mitglieder befinden sich ja jetzt, wie alle anderen in der Gesellschaft auch, auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Das sind bei den Sozialverbänden ja große Herausforderungen, wenn die Diakonie oder die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, die haben viele Gebäude, die haben viele eine Fahrzeugflotte, die müssen auch klimaneutral werden. Und da zum Beispiel ist es wichtig, den Austausch der Verbände miteinander zu unterstützen, die Lernprozesse, durch die unterschiedlichen Organisationen gehen, dass man sozusagen da die Erfahrungen teilt und aufzeigt, wie man es vielleicht besser machen könnte. Also das ist ganz spannend, da zu sehen, wie man auch sehr gut voneinander lernen kann.
Aus den Fehlern der anderen auch. Ja.
Genau, und aus den Fehlern und unbedingt aus den Fehlern. Und und aus den Herausforderungen können wir dann zum Beispiel auch wieder gemeinsame Positionen, politische Positionen entwickeln, weil wir natürlich eine Rahmensetzung durch die Politik benötigen, die das befördert, dass die Mitglieder sich zum Beispiel in Richtung Klimaneutralität bewegen.
Also ich meine, die Klimaallianz zeigt ja auch mit 25 Millionen Menschen, die sie repräsentiert, wie wichtig einer Mehrheit auch das Thema Klima- und Umweltschutz ist, auch in diesen ganz verschiedenen Branchen und Bereichen. Welches Signal sendet das Ihrer Meinung nach an die Politik oder was haben Sie beobachtet oder für Erfahrungen gemacht?
Also ich würde nicht sagen, dass wir wirklich 25 Millionen Menschen repräsentieren. Unsere Mitgliedsorganisationen repräsentieren die. Und natürlich muss ich auch realistischerweise sagen, nicht 25 Millionen Menschen werden auch von uns erreicht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass trotz der ganzen Umfragen oder also bekommen wir einfach mit, dass ganz, ganz viel Unterstützung in diesem Bereich vorhanden ist, dass es da ganz viel Bewegung gibt, dass Menschen sich auf den Weg gemacht haben in Richtung Klimaneutralität. Und ich muss sagen, was ich fatal finde, ist, dass es in der aktuellen politischen Diskussion fast zu einem Ausbremsen dieses Engagements kommt. Dadurch, dass zum Beispiel zu befürchten ist, dass mit dem nächsten Haushalt, Bundeshaushalt, insbesondere im Klimabereich gestrichen werden wird, das ist natürlich das absolut falsche Signal. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass viele unserer Mitglieder, die jetzt also klimaneutral werden wollen, ihren Gebäudebestand sanieren wollen, ihre Flotte umstellen wollen in Richtung E-Mobilität, dass die zum Beispiel Gelder bekommen, also unter anderem über den nationalen, über die nationale Klimainitiative. Da werden teilweise dann Menschen finanziert, die Experten sind, Kümmerer sind für diese Prozesse. Und das zu befürchten ist, dass diese Gelder wegbrechen. Also das, denke ich mir, ist fatal, auch was den ganzen Ausbau der E-Mobilität angeht. Wir brauchen ja gerade Fahrzeuge, die günstiger sind. In der Wohlfahrt braucht es günstigere Fahrzeuge, keine E-SUVs, sondern Fahrzeuge, die unter 20.000 Euro möglichst kosten. Und also man hat gerade so das Gefühl, als wenn das nicht mehr als ganz so wichtig angesehen wird von bestimmten Kreisen der Regierung, aber leider sowieso auch von der Opposition. Da wäre zu befürchten, dass bei einem Regierungswechsel diese ganzen Aktivitäten volle Kanne ausgebremst werden, und das sind die ganz, ganz falschen Signale. Also mehr Mut zur Investition in diese ganzen Klimaschutzbereiche. Also den, denke ich, können wir durch die Klimaallianz und durch die Akteure geben. Die Leute sind bereit dafür, auch für Veränderung, auch wenn es schwer wird.
Also der Impuls kommt ja jetzt gerade tatsächlich von den Verbänden, den Organisationen aus, und das ist ja eigentlich ein Signal an die Politik, darauf zu reagieren, auch Ihrer Meinung nach. Vielleicht können wir noch mal kurz auf, weil auch hier der Podcast ist ja von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, und ein Ziel der Mitglieder ist es auch, gemeinsam eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, vor allen Dingen in den Ländern des globalen Südens. Wie ist das denn bei Ihrer, bei der Klimaallianz? Also auf welche Projekte wird gesetzt? Auf die nationalen, auf europäisch, auf international? Wie liegen bei Ihnen die Schwerpunkte?
Die Klimaallianz setzt sich auch aus Entwicklungsorganisationen zusammen, oder wir haben sehr viele Mitglieder aus dem Bereich Brot für die Welt, Miserior, Oxfam, aber auch die Sternsinger, BECF, eine Organisation, die sich insbesondere für Genderfragen im globalen Süden einsetzen, und die Teilhabe von Frauen. Frauen sind ja im globalen Süden ganz besonders auch betroffen von der Klimakrise. Da auch sie besonders in den Blick zu nehmen, wenn es um das Thema Klimagerechtigkeit geht. Das heißt also, dass wir schon durch unsere Mitglieder ganz klar auch Position beziehen zu diesen Themen. Wir engagieren uns sehr stark im Zusammenhang mit den Weltklimakonferenzen und koordinieren dort insbesondere eben diese Mitglieder, auch von denen ich gerade gesprochen habe, und ihr Engagement. Auch hier ist es so, dass wir Positionen gemeinsam entwickeln mit dem Dachverband auch der Entwicklungsorganisation von FENRO, wo wir einfach formulieren, was wir von der deutschen Regierung erwarten im internationalen Kontext in Bezug auf die Klimakrise, also wie wir dort als Deutschland unseren Beitrag für mehr Klimagerechtigkeit leisten. Also da engagieren wir uns sehr stark.
Also das heißt, das gleiche Ziel wird verfolgt. Die Erde muss gerettet werden, und vor allen Dingen muss den Menschen ein würdevolles Leben ermöglicht werden. Das heißt, das Ziel ist das gleiche. Ja. Man kann sich gegenseitig unterstützen. Bei der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima geht es natürlich jetzt auch noch darum, zusätzliche Mittel zu mobilisieren für diese ganzen Projekte, die eben vor Ort, die Sie gerade auch aufgezählt haben, für Entwicklungsarbeit vor Ort. Inwiefern bieten denn in diesem Zusammenhang auch UN-Nachhaltigkeitsagenten oder die Sustainable Development Goals für Sie und Ihre Klimaallianz auch Anknüpfungsmöglichkeiten für die Zusammenarbeit? Also dient das auch als Orientierung?
Ja, sicherlich. Ich meine, das ist die Orientierung schlechthin für uns alle. Aber wie das ja immer so ist, wenn es dann ins Detail und in die Umsetzung geht, wird es schwierig und knirscht es an allen möglichen Stellen. Und ich glaube, dass wir eigentlich ähnliche Ziele wie die Stiftung verfolgen, nur mit anderen Möglichkeiten und mit anderen Zugängen. Wir setzen uns natürlich auch zum Beispiel für das ganze Thema Klimafinanzierung ein versuchen sozusagen mitzudenken, Anregungen zu geben, wie wir mehr Gelder für das Thema Klima, für Loss and Damage, also Schäden und Verluste, aber auch für die Unterstützung der Resilienzen in den unterschiedlichen Ländern ermöglichen können. Da gehen wir mit der Politik auf jeden Fall ins Gespräch und entwickeln auch Ideen, wie man das angehen könnte.
Sie waren ja selber auch vor Awerbeck in Ghana und in Uganda und in Simbabwe.
Ja.
Inwiefern prägen denn Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit auch Ihre Arbeit heute?
Die Erfahrungen prägen mich natürlich sehr stark. Ich habe 16 Jahre in Afrika gelebt. Einerseits ist es so tatsächlich, dass ich weiß, dass es sich lohnt, sich einzusetzen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich wirksam sein zu können und einen Unterschied machen zu können. Das ist also erstmal so für mich der wichtigste Motivationsgrund, auch mich in der Klimaallianz Deutschland einzusetzen. Es lohnt sich in großen Bündnissen, in starken Allianzen, sich zu engagieren, weil es so einen großen Unterschied macht für die Menschen vor Ort. Ich weiß, dass Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich Wirkung zeigen kann. Nicht alle, aber dass wir etwas bewirken können. Also das ist das Allerwichtigste, was mich in meiner Arbeit leitet. Das andere ist, den langen Atem zu haben. deswegen finde ich es immer etwas lustig, wenn hier irgendwie nach 3 Monaten irgendwelche Wirkungen abgefragt werden. Unsere Arbeit, eigentlich aufgrund meiner Erfahrung, die sagt mir einfach, man muss Geduld haben, man muss dranbleiben, fokussiert sein, tatsächlich Strategien entwickeln, nicht nur ad hoc auf das nächste Thema springen, sondern dranbleiben an den Themen. Das sind so die Erfahrungen, die ich aus der Entwicklungszusammenarbeit mitgenommen habe. Und das Dritte, vielleicht, wenn ich das noch teilen kann, manchmal versucht man in den ganzen tollen strategischen Planungen ganz bestimmte Ziele in den Fokus zu nehmen und man denkt, mit den und den Ansätzen wird man es erreichen. Und dann stellt man fest, man hat es mit was ganz anderem erreicht. Es ist vielleicht durch Zufall passiert. Oder es sind vielleicht Dinge auch passiert, die ich gar nicht intendiert habe. Manche sind schlecht, aber es passieren auch, oh Wunder. Nicht nur oh Wunder, sondern es passieren auch gute Dinge, die sich entwickeln können. Und ja, das ist das, was ich aus der Entwicklungszusammenarbeit mitgenommen habe und was ich jetzt auch in meinen 10 Jahren bei der Klimaallianz Deutschland sehe. Es ist einfach toll, wenn Menschen sich zusammentun und etwas versuchen zu verändern, wie für mich natürlich in die richtige Richtung. Da sind Wunder möglich.
Ja, aber solche Erfahrungen sind ja Gold wert tatsächlich, dass man das weiß und dass man dann daraus auch wieder Handlungen ableiten kann oder denkt, wir machen einfach. Ich glaube, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem, was Sie gerade gesagt haben, ist auf jeden Fall einfach erst einmal etwas tun und dann ergeben sich vielleicht Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hat, aber sie ergeben sich zumindest. Sie passieren.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht planen. Ne? Also das ist so, dass wir jedes Jahr natürlich unsere strategischen Planungen machen und so. Und das ist auch wichtig. Also das will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, sich bestimmte Dinge vorzunehmen und in Gespräche mit bestimmten Politikerinnen und Politikern zu gehen. Also sich das vorzunehmen, das ist schon richtig und wichtig. Trotzdem offen zu sein für die Dinge, das ist natürlich auch das, die man vielleicht nicht erwartet hat, die auch mal positiv sein können.
Absolut.
Das lässt mich natürlich auch sozusagen bei diesem sonst eigentlich eher schwierigen, auch durchaus deprimierenden Thema ja, positiv zu sein.
Also es hält sie bei der Stange. Das ist dann
unbedingt. Und das ist ja, denke ich mir, bei wenn man in solchen Zusammenhängen arbeitet, auch wie die Stiftung, das braucht es, positiv zu bleiben, weil die sagen, es bringt sowieso nichts und so, die gibt es schon so viele. Und ich kann es auch verstehen, dass manche verzweifelt sind angesichts all der Probleme um einen herum. Aber dieses Offensein für Menschen, die vielleicht doch ein bisschen was anderes wollen und so, das hilft.
Ja, und der Austausch. Ich glaube, der Austausch ist auch etwas, was hilft, weil man auch mit Gleichgesinnten gemeinsam an etwas arbeitet. Würden Sie auch sagen, also glauben Sie, ob und wie uns die Transformation gelingt, wird wirklich davon abhängen, dass verschiedene Akteure auf unterschiedlichen Ebenen gemeinsam handeln und vor allen Dingen integrierte Gestaltungsansätze entwickeln? Ist das die Zukunftsstrategie?
Ja, ich glaube auch. Also unbedingt. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich diese Prozesse der Klimaallianz Deutschland so wichtig finde. Das sind ja schon so Aushandlungsprozesse, die auf höherer Ebene irgendwie in unserem Land international ausgehandelt werden, machen wir im Kleinen in der Klimaallianz. Und es braucht so sozusagen Kerne von solchen Initiativen, die dann hoffentlich wachsen und größer werden. Man spricht ja von diesem Thema auch der sozialen Kipppunkte, wo man hofft, dass es irgendwann mal so viel Drive bekommt, dass es zu einer größeren Bewegung wird, die zu einer größeren Selbstverständlichkeit führt. So dass wir nicht immer alles das, was mit der Transformation verbunden ist, als Hemmnis und schrecklich und als Zumutung wahrnehmen, sondern es ist natürlich, es passiert und wir sind dabei.
Ja, und auch als Chance für eine Zukunft, in der wir alle noch schön leben können und uns gut geht.
Genau.
Auch gesundheitlich. Jetzt haben Sie, weil Sie gerade auch nochmal sagten, dass es so Kerne gibt, also die sozialen Kipppunkte hatten wir ja auch schon mal bei Grad global besprochen. Aber was ich spannend finde in dem Zusammenhang, wenn wir mal auf internationaler Ebene schauen, haben Sie Sie haben ein Klimamanifest aufgesetzt bei der Klimaallianz und darin steht, dass Deutschland eine besondere oder eine besonders verantwortungsvolle Rolle beim Klimawandel einnehmen kann, Deutschland und andere europäische Industrienationen. Inwiefern, welche Wirkung kann von Deutschland ausgehen?
Als erstes, weil wir eine große Industrienation sind, ist es wichtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir zeigen, dass wir auch tatsächlich es können, ganz mit unseren Möglichkeiten. Wir haben finanzielle Ressourcen zur Verfügung, wie wenige Länder in der Welt. Also, dass wir diese Transformationsprozesse im eigenen Land umsetzen. Das ist so das eine, was wir sehen, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann natürlich, dass wir die ganzen internationalen Prozesse unterstützen. Das, was die EU im internationalen Kontext macht, dass wir unsere nationalen Ziele schärfen, das ist natürlich wichtig, jetzt auch in nächster Zeit, dass die EU da zulegt, dass wir da als großes Bündnis mit den Europäern voranschreiten, dass wir auch natürlich mit unseren finanziellen Möglichkeiten auch die internationalen Akteure stärken, dass wir also im Rahmen der Klimafinanzierung eben unsere Beiträge leisten. Das denke ich mir, ist auf jeden Fall wichtig. Dass wir aber auch mit Ideen kommen, also wie zum Beispiel die ganze Finanzarchitektur umgebaut werden kann. Da ist ja Deutschland auch ein ganz wichtiger Akteur. Also wir brauchen ja im internationalen Bereich eine andere Finanzarchitektur. damit klimafreundliches Verhalten oder die klimafreundliche Wirtschaft gestärkt wird, während das klimafeindliche Verhalten, will ich mal so sagen, eben nicht weiter finanziert wird und die Finanzströme anders jetzt geleitet werden. Also da, finde ich, hat Deutschland auch eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen, um mal diese Punkte zu nennen. Und die historische Verantwortung, da will ich gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Ich weiß, das ist hinlänglich bekannt und glaube ich, muss ich gar nicht weiter ausführen.
Absolut, aber man kann es immer mal wieder erwähnen, weil sie eben halt ja, auch wichtig ist. Ja. Absolut, ja. Ja, vielleicht können wir noch kurz, vor aber weg, noch mal kurz über die anstehende Wahl sprechen. Sie haben das vorhin kurz mal angedeutet. Also es stehen Europawahlen an und die Klimaallianz hat hier ein ganz interessantes Instrument entwickelt. Ich habe gesehen, es gibt da einen Klimawahlcheck. Was steht dahinter? Wie funktioniert dieser Check und was ist Ihr Ziel?
Ja, super. Danke, dass Sie mich darauf ansprechen. Das ist ja so, dass wir, wie auch beim Bundestagswahlen, eben auch Forderungen zu den Europawahlen entwickelt haben. Von der Klimaallianz Europas Zukunft sichern, klimaneutral und sozial. Das ist das eine. Also da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn der eine oder andere mal auf unsere Website gehen würde, www.klima-allianz.de, um sich die Forderungen anzugucken. Und dann genau haben wir zusammen mit anderen großen Organisationen wie der NABU und Protect the Planet einen Klimawahlcheck entwickelt. Da gibt es auch eine extra Website zu. Und wir haben die Parteiprogramme der großen Parteien verglichen. Und Sie können mit diesem Tool ganz einfach sich durchklicken. Es sind bestimmte Fragen gestellt worden. Sie ordnen sich selbst ein, also wie Ihre Einschätzung ist, wie Sie zu dem Punkt stehen. Und danach erfahren Sie, welche Partei sich zu dem Thema wie positioniert.
Bisschen wie der Wahl-O-Mat, ne?
Wie genau, wie der Wahl-O-Mat funktioniert das genau. Und wir denken eben auch gerade für Menschen, die sich wenig mit EU-Politik beschäftigen, die EU ist ja meistens nicht so sexy oder nicht so interessant, aber so viele Entscheidungen werden in Brüssel getroffen. Von über 900 Abgeordneten sind in Brüssel alleine, glaube ich, 96 Vertreterinnen aus Deutschland zu finden. Also das heißt, Deutschland spielt auch eine große Rolle auf der EU-Ebene. Das heißt also, der deutsche Wähler und Wählerin hat auch einen großen Einfluss auf das, was an EU-Politik gestaltet wird. Und was eben aktuell auch noch total wichtig ist, falls es jemand noch nicht weiß, es dürfen auch die Menschen ab 16 jetzt wählen. Das heißt, in Deutschland, also auch die 16-, 17-Jährigen dürfen jetzt das erste Mal mit dabei sein und vielleicht hilft das ja, einfach diesen Klimawahlcheck mal zu machen, um sich selbst dann ein Bild zu machen, wo man vielleicht politisch sich einordnen kann.
Also im Grunde wie der Wahl-O-Mat, nur ein bisschen eben unter dem Fokus auf Klima, wenn einem gerade dieses Thema am Herzen liegt, was uns allen am Herzen liegen sollte, und da kann man seinen Beitrag leisten, ein Kreuz machen bei der Wahl. Das ist wirklich der einfachste Beitrag, den wir schon mal leisten können, mit einem sehr großen Effekt am Ende dann doch.
Unbedingt. Ich denke mir einfach auch jetzt, gerade was die antidemokratischen Tendenzen angeht in Europa. Es ist so wichtig, wählen zu gehen. Und wenn einem auch das Thema Klima vielleicht nicht so am Herzen liegt, aber auch wegen der ganzen anderen Themen, wählen ist einfach total wichtig.
Ich würde fast sagen, Frau Aberbeck, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, weil wir auch kurz vor der Europawahl sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen
auch. Sozial-ökologische Transformation, das ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe und alle demokratisch gesinnten Gruppen aus Umweltverbänden, Kirchen, Bildungs-, Jugendbereich, Gewerkschaften, Sozialverbände, 150 Mitglieder bilden gemeinsam die Klimaallianz in Deutschland. Sie unterstützen sich gegenseitig bei den Anliegen, verfolgen ein gemeinsames Ziel, nämlich den Schutz der Erde und die Wahrung der Menschenwürde, also eine sozial-ökologische Transformation. Und Geschäftsführerin der Klimaallianz ist Dr. Christiane Averbeck. Und das war jetzt eine Folge von Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Nicht zu verwechseln mit Frau Averbecks Klimaallianz, obwohl sich viele Ziele decken. Wenn Sie Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de oder Sie schreiben direkt in die Kommentarspalte. Und Sie finden unseren Podcast auch überall da, wo man Podcasts findet, können Sie abonnieren. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.